Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Büse in Frankfurt.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/Musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über Leistungsanreize und wie man sie richtig setzen kann. Kürzlich ist ein Interview mit SAP-Chef Christian Klein in der Süddeutschen Zeitung erschienen und dort wird er zitiert mit den Worten: Wenn sich alle gegenseitig auf die Schulter klopfen, dann bringt das niemanden weiter. Er plädiert unter anderem für mehr Leistung und Präsenz im Büro. Was aber ist der richtige Weg, alles aus den Mitarbeitern rauszuholen, ohne sie sprichwörtlich zu verbrennen? Lieber Dr. Lelei, welchen Effekt kann eine Richtungsänderung im Personalmanagement haben, wie wir sie ja vielleicht hier auch vorfinden bei SAP? Ist eine Aufbruchsstimmung denn immer sinnvoll?
Ich denke, die Diskussion, die ja Herr Klein von SAP mit diesem Interview fast losgetreten hat, ist fast schon etwas symptomatisch. Man erinnert sich dann, oder ich zumindest erinnere mich dann, häufig an die böse, fast schon böse geführte Diskussion von der Fremdausbeutung oder auch dann eben der Selbstausbeutung. Das hört man ja auch gerade so aus Gewerkschaftskreisen oft. Es ist manchmal nur ein Schlagwort, manchmal ist es aber auch mehr, das muss man offen sagen. Ja, und die Aufbruchsstimmung, die steht da ja ein wenig im Feuer deswegen, weil es teilweise auch den Vorwurf gibt, und das ist ja auch ganz richtig, ja, gerade wie Sie das in der Anmoderation gesagt haben, den Vorwurf gibt, dass die Aufbruchsstimmung vielleicht auch etwas manipulativen Charakter haben kann, wenn sie erzeugt wird, um zum Beispiel bestimmte Dinge zu erreichen. Andererseits muss man ja auch sagen, und das kennt man aus seinem Leben außerhalb des Arbeitsalltags, und das gibt ist ja Gott sei Dank nun auch, Aufbruchsstimmung ist im Grunde genommen immer positiv, und zwar in den allen unterschiedlichsten Präsenzsituationen, in Anführungszeichen. Und deswegen spielt sie natürlich auch im Personalmanagement immer eine große Rolle. Sie ist ein Motivationsfaktor, ein Motivationsfaktor. Und sie ist sicherlich auch sinnvoll. Man muss eben sehen, es ist nicht immer Aufbruchsstimmung und kann ja auch nicht immer sein. Denn auch ist es ja so, wenn immer Aufbruchsstimmung wäre, wäre ja nie Aufbruchsstimmung. Das muss man ja auch vielleicht mal festhalten.
Ja, das stimmt wohl. Und wir sind ja unter Juristen, deshalb definieren wir so gerne. Was ist eigentlich ein Leistungsanreiz und inwiefern ist die Unterscheidung zwischen extrinsischer und intrinsischer Variante so wichtig?
Interessanterweise, obwohl das Thema ja unglaublich wichtig ist in der Personalarbeit, kann man erstmal festhalten, es gibt keine gesetzliche Definition für Leistungsanreize. Da kann man also alle die wunderschönen Gesetze, die wir im Arbeitsrecht ja haben, durchblättern. Da wird man nichts finden, aber trotzdem ist es natürlich wichtig. Und der Leistungsanreiz, so kann man das nachlesen in der einschlägigen personalwirtschaftlichen Literatur, ist eben ein Anreiz, der eine Person dazu motiviert, Leistung zu zeigen, bestimmte Ziele zu erreichen oder eben auch Leistung zu steigern, nicht? Und dann ist die Unterscheidung selbstverständlich sehr, sehr richtig, extrinsisch und intrinsische Motivation. Das ist ja einfach nur das, dass man sagt, entweder ist es inwendig, wenn es also intrinsisch ist, nicht? Dann ist es ein Motivationsaspekt, der von innen herauskommt. Früher nannte man das auch so ein bisschen altfränkisch, die Schaffenslust wurde das genannt, nicht? Und extrinsisch ist es dann von außen kommend. Da gibt es ja die Lehrbuchbeispiele, nicht? Die Chefin kommt morgens in den Pausenraum und schreit alle Auszubildenden an. Das ist dann ein extrinsischer Leistungsanreiz, der sicherlich voll nach hinten losgehen wird, aber extrinsisch ist er sicherlich, weil er ja von außen kommt.
Dann lassen Sie uns einen kleinen Überblick wagen. Welche Anreize kann denn der Arbeitgeber setzen, um mehr Leistung aus den Mitarbeitern herauszuholen und da vielleicht eher die positiven Beispiele, die tatsächlich wirken können?
Ja, richtig. Und ich denke, hier sehen wir auch eine interessante Entwicklung, weil früher, und das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her, also ich spreche jetzt nicht irgendwie von vor 15 oder 20 Jahren, aber früher wurde ja häufig gesagt, es geht letztendlich hier immer ums Geld, nicht? Also wenn ich die Leistung steigern will der Leute, dann soll ich mal Bonussysteme einführen, leistungsbezogene Bonussysteme und alles, was den Rubel rollen lässt, um es mal so ein bisschen blöde zu sagen, das war dann hier Trumpf und man wollte sagen, das sind die Dinge, die ihr machen müsst. Das hat sich geändert. Da gab es eine Übergangszeit, die ist aus meiner Sicht wirklich eine Übergangszeit, wo viel darüber gesprochen wurde, dass man sowas wie berufliches Wachstum, persönliche Weiterentwicklung, Aufstiegschancen und so weiter und so weiter. Auch ganz, ganz wichtig, das können ja auch Dinge sein, die erstmal zumindest mittelbar ja nicht unbedingt finanziell finanziell gebunden sind, mittelbar dann natürlich schon, also unmittelbar nicht, aber mittelbar dann ja schon beim Aufstieg. Meistens gibt es dann ja auch doch mehr Entgelt. Und interessanterweise auch natürlich sowas wie flexible Arbeitsbedingungen stand auch ganz, ganz hoch. Und jetzt kommt eine ganz interessante Entwicklung aus meiner Sicht, beobachte ich in letzter Zeit sehr, sehr häufig. Es kommt ein Klassiker zurück, der nämlich früher ganz oben stand, die Arbeitsplatzsicherheit, wird auch auf einmal wieder nach oben gestellt, auch von jungen Menschen, die sagen, das ist mir wichtig, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, zu wissen, dass ich hier absehbare Zeit in dem Unternehmen auch noch weiter willkommen bin. Und das kann natürlich auch Leistungsanreize steuern bzw. setzen. Ich denke, man kann es grob unterscheiden, tatsächlich in die Dinge, die direkt finanziell bezogen sind, nicht sowas wie Entgelterhöhung, Dienstwagen und so weiter und so weiter. Dann gibt es die mittelbar Beziehungen zum Entgelt haben, sowas wie Aufstiegschancen. Und dann gibt es die Dinge, die erstmal gar nichts mit dem Entgelt zu tun haben. Das wäre dann sowas wie Arbeitsplatzsicherheit oder vielleicht auch Unternehmenskultur, die gut ist und die zu mir passt.
Ja, dann lassen Sie uns mal ein paar Sachen rausgreifen und im Detail vielleicht besprechen. Ich würde mal anfangen mit den Sonderprämien für das Erreichen bestimmter inhaltlicher Ziele. Wie geht man da vor? Wie wird das Ganze ausgestaltet?
Der große Ansatzpunkt und ganz zu Recht ist es ja immer noch nach wie vor, und das ist ja auch gute Personalarbeit, so wird das eben gemacht, wenn man sein Handwerk versteht, und das verstehen unsere Hörerinnen und Hörer, ja, dass man Ziele setzt, die erreichbar sind. Da gibt es ja die berühmte SMART-Formel, ne? Specific, Measurable, Achievable, Reasonable und Time-Bound. Das heißt also die speziell, also wirklich erreichbaren Ziele, die man auch vernünftig erreichen kann und die auch mit einer bestimmten Zeitachse versehen sind. Das gilt hier sicherlich auch. Das heißt also Transparenz, Klarheit, Erreichbarkeit, das muss man tun. Und man muss das auch in einem vernünftigen zeitlichen Rahmen abfedern bzw. umsetzen. Da gibt es auch immer wieder Rechtsprechung dazu, jetzt ganz aktuell vom Landesarbeitsgericht in Köln, die zum Beispiel sagen, wenn du so eine Zielvereinbarung erst 6 Monate oder 9 Monate im Geschäftsjahr hinein abschließt, das heißt also im Grunde genommen 6 oder 9 Monate zu spät, dann ist es auf jeden Fall zu spät, dann kannst du gar keine wirksamen Ziele mehr vereinbaren. Das sind also alles Dinge, die eine Rolle spielen. Häufig ist in der Praxis auch wichtig, diese Unterscheidung zwischen individuellen Team- oder teambasierten Zielen oder vielleicht sogar unternehmensbasierten Zielen. Also da ist die Spannbreite und das Instrumentarium doch sehr, sehr groß.
Ja, der letzte Aspekt ist natürlich mega spannend. Der trifft möglicherweise auch auf alle anderen Beispiele zu. Was ist mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz?
Der Gleichbehandlungsgrundsatz ist ein steter Begleiter dieser Systeme, dieser Bonussysteme. Und meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach hat das gar nicht so damit zu tun, dass es hier um Zielvereinbarungen geht, sondern damit zu tun, dass es hier letztendlich ja um Entgelt geht. Also wir sprechen im Grunde genommen hier, wenn wir über die Gleichbehandlung, die ja ganz, ganz wichtig ist, in diesen Zielvereinbarungen oder Bonussystemen letztendlich immer über Entgeltgleichheit auch. Und da spielt natürlich der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und die gesamten Instrumente, die da genutzt werden, ob das nun Bonussysteme sind, ob das finanzielle Leistungsanreize sind und, oder ob es Sachbezüge sind, alles das muss mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz vereinbar sein. Die müssen also fair und transparent gestaltet werden. Man muss Gleiches gleich und kann Ungleiches ungleich behandeln. Und sie dürfen natürlich auch nicht diskriminieren. Da winkt schon das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz oder demnächst ja auch die Entgelttransparenzrichtlinie der Europäischen Union. Da gibt es also einiges, was zu beachten ist. Und das alles lässt sich letztendlich aber meiner Meinung nach auf den ganz großen Terminus Gleichbehandlungsgrundsatz zurückführen.
Dann würde ich ganz kurz einen Punkt vielleicht abhaken, was ich sehr problematisch finde. Ich weiß gar nicht, ob das in der Praxis so noch häufig verwendet wird, aber sind denn Prämien für Mitarbeiter mit wenigen Krankheitstagen sinnvoll?
Ja, absolut richtig, Herr Grabel. Es ist etwas aus der Mode gekommen. Früher war das mal groß in Mode, muss ich sagen. Früher hatten Sie meiner Erfahrung nach kaum ein arbeitsrechtliches Formularbuch aufgeschlagen, wo also Musterformulierungen für die Personalarbeit drin standen, wo auch nicht so etwas vorgeschlagen wurde, ob man das jetzt Anwesenheitsprämie genannt hat, das heißt also eine Zahlung dafür, dass man weniger Krankheitstage hat, also weniger Tage arbeitsunfähig ist oder möglicherweise mehr Urlaub bekommt. Da gab es ganze Betriebsvereinbarungssysteme früher dazu. Aber völlig zu Recht, wie Sie ja sagen, ist das Ganze meiner Meinung nach auch zu Recht tatsächlich etwas aus der Mode gekommen, weil der Vorwurf ja, und da ist ja auch was dran, im Raume steht, dass hier mit der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gespielt wird. Gespielt, jetzt etwas schon böse gesprochen, aber letztendlich geht es ja doch schon in die Richtung, es wird zumindest richtig ernst genommen. Das ist unabhängig davon, dass es die Probleme sicherlich ergibt mit der Arbeitsunfähigkeit und der, ob die nun vorliegt, ja oder nein und so weiter und so weiter. Aber ich denke, es ist immer gut, als Unternehmen sich da nicht auf dieses Kampffeld sich zu bewegen, und deswegen halte ich solche Prämiensysteme tatsächlich für keine gute Idee.
Dann gehen wir weiter im Detail. Die variable Gehaltsbestandteile, wie kann man die ausbauen, wie kann man hier vorgehen?
Auch mittlerweile ein Klassiker geworden. Da war es ja mal üblich, auch in Lehrbüchern zum Personalmanagement zu schreiben. Man sollte also hier den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin zum Mitunternehmer machen. Ja, also die Leute haben variable Gehaltsbestandteile. Auf einmal werden es immer mehr und mehr und mehr und mehr, sodass sie dann möglicherweise hinterher fast nur noch leistungsbezogen arbeiten. Das ist mit den Grundprinzipien des Arbeitsrechts nicht vereinbar, weil der Arbeitsvertrag ja eben nur eine Leistung schuldet und eben keinen Erfolg in dem Sinne. Und diese Systeme bauen ja häufig auf Erfolg ja aus. Bestimmte Erfolge sollen erzielt werden. Und deswegen denke ich, kann man heute sagen, unabhängig jetzt von Vertriebsstrukturen, wo das ja teilweise sehr, sehr weit getrieben wird, also sehr, sehr niedriges Grundgehalt und dann der sehr, sehr hohe variable Bestandteil, wo aber auch wirklich dann sehr hohe Verdienste erzielt werden können. Also die Verdienstchancen sind auch exorbitant hoch. Aber bei den normalen Arbeitsverhältnissen muss sich das im Rahmen halten. Und ich persönlich, das ist jetzt aber so eine meiner persönliche Prise, die ich da reingebe, denke, man sollte da nicht über 30-35% des Gesamtentgeltes in diesen variablen Bestandteil reingeben, weil man sich ja sonst doch sehr stark auch wegbewegt von diesem traditionellen Bild des Arbeitsverhältnisses. Und traditionell meine ich hier im guten Sinne, also nicht, dass man an irgendwas festhält, was an sich sich überlebt hat, sondern etwas festhält, was sich bewährt hat.
Was halten Sie von Fort- und Weiterbildung verbunden mit der Aussicht auf Aufstieg im Unternehmen?
Das ist meiner Meinung nach smarte Personalarbeit, weil hier tatsächlich, und jetzt kommen wir wieder fast an den Beginn unseres heutigen Gesprächs, mit den Motivationsanreizen, die ja hier sogar was kombinieren, nämlich intrinsisch und extrinsisch, also von innen kommen und von außen kommen, kombinieren die, weil ja viele Kolleginnen und Kollegen, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben einen Drang, und das ist ja auch richtig und wichtig, sich weiterzuentwickeln, sich fortzubilden, also nach vorne zu kommen, dazu zu lernen, auch als Teil einer persönlichen Entwicklung im Arbeitsverhältnis. Und deswegen ist es natürlich ein fast schon genialer Schachzug, übertrieben jetzt gesprochen, aber fast schon genialer Schachzug der Personalarbeit, das miteinander zu verbinden. Das heißt also, Fort- und Ausbildung natürlich, Fort- und Weiterbildung zu fördern, auch finanziell zu fördern und das damit zu verknüpfen, den Aufstieg im Unternehmen voranzutreiben. Das ist auch Mitarbeiterbindung, die dadurch erreicht wird, und das ist letztendlich ja auch das, was alle gut geführten Unternehmen machen. Ob das jetzt intern gemacht wird mit eigenen Schulungseinrichtungen, Academies, wie das alles genannt wird, oder ob es mit externen Anbietern ist. Das Prinzip ist immer dasselbe. Also ist es eine super Idee. Das muss man meiner Meinung nach machen, wenn man erfolgreich Personalarbeit machen möchte.
Dann hatten Sie vorhin die Flexibilisierung angesprochen. Ich würde jetzt mal die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Ort mit reinnehmen. Wenn das so für sich steht, klingt es ja erstmal nicht so, als würde das wahnsinnig motivieren. Ich würde dazu noch packen die gleichzeitige enge Leistungskontrolle, um dann möglicherweise wieder zu belohnen. Was halten Sie davon?
Das ist fast auch schon eine Glaubensfrage. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, ich halte davon relativ wenig, an sich sogar gar nicht viel. Enge Kontrolle, wenn die notwendig ist, ist meiner Meinung nach immer ein Warnzeichen für Dinge, die falsch laufen in der Personalarbeit. Und das meine ich überall, in allen Bereichen des Unternehmens. Das kann im Produktionsbereich sein, das kann im Verwaltungsbereich sein, das kann im Außendienst sein. Wenn ich eng kontrollieren muss, gerade in der heutigen Welt, ist es immer ein Alarmzeichen. Meiner Meinung nach, weil überall, und zwar damit meine ich jede Tätigkeit, kann gut ausgeübt werden, wenn man motivierte Mitarbeiter hat, ohne enge Leistungskontrolle. Flexibilisierung der Arbeitszeit ist leider ein bisschen was anderes, weil da ist es einfach von den tatsächlichen Gegebenheiten in vielen Bereichen nicht so möglich, wie das in anderen Bereichen möglich ist. Also Vertrauensarbeitszeit, diese ganzen Dinge, die eine Rolle spielen, sind natürlich in Produktionsbetrieben mit Schichtmodellen so nicht umsetzbar, was aber nicht heißt, dass man deswegen deswegen dort enge Leistungskontrolle durchführen muss. Und das ist ja auch immer eine Wechselwirkung mit unserem hier ja auch im Podcast immer wieder und zu Recht angesprochenen Thema der mobilen Arbeit und des Homeoffice und dort der Flexibilisierungs- und auch Kontrollregeln, die da eingreifen.
Dann hatten wir über die Sicherheit am Arbeitsplatz gesprochen und auch schon ein bisschen die Unternehmenskultur, ja, erwähnt noch nicht, aber es schwingt immer so ein bisschen mit. Welche Rolle kann denn diese Leistungssteigerung beitragen?
Ich bin der Meinung, dass die einen wesentlichen oder vielleicht sogar den herausragenden Beitrag leistet zur Leistungssteigerung. Da muss man natürlich auch wieder aufpassen, wenn man in diesen Bereich dann kommt, Stichwort Selbst- und Fremdausbeutung, nicht, wo dann gesagt wird, naja, die Leute, die arbeiten alle für den Purpose, ja, und im Grunde genommen arbeiten sie für ein Apfel und ein Ei, aber der Purpose, der hat gestimmt, ja. Da muss man ja auch etwas aufpassen. Zu Recht wird da ja auch darauf hingewiesen, auf diese Schwierigkeit, die da entstehen kann. Aber die Unternehmenskultur ist sicherlich der zentrale Punkt für Leistungssteigerung und dann übrigens auch natürlich umgekehrt für den Leistungsabfall oder die nicht vorhandene Leistungskultur in einem Unternehmen. Das ist so fast schon ein Gradmesser, kann man sagen, in Unternehmen, wo eine schlechte oder eine verfallende Unternehmenskultur besteht. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, zumindest kenne ich das aus der Praxis nur so, da wird man keine überragenden Leistungen sehen. Das ist dann sozusagen die Ausnahme, wo dann die Leistungsträger zur Ausnahme werden. Da muss man sich dann fragen als Unternehmen, was man falsch macht. Also die Unternehmenskultur unterstützt, fördert die Leistung und ist gleichzeitig ein zentraler Faktor.
Ja, dann drängt sich natürlich die Frage auf, mit welchen konkreten Maßnahmen kann man die Unternehmenskultur denn leistungssteigernd beeinflussen?
Auch hier, denke ich, muss man eine ganz wesentliche Unterscheidung treffen. Wenn wir über Unternehmenskultur sprechen, sprechen wir, und das weiß ich, hören manche nicht gerne, aber ich stehe dazu und sage, wir sprechen dann fast nicht mehr über finanzielle Leistungsanreize. Das kann mittelbar eine Rolle spielen, aber Unternehmenskultur kann meiner Meinung nach nie zumindest substanziell über finanzielle Anreize kommen. Da sind andere Werte gefragt und bei Werten sind wir gerade auch da, wo ich hin wollte, nämlich bei den Werten, bei der Werteorientierung, die aber, und das ist das Wichtige daran, nicht nur irgendwo in Besprechungsräumen an die Wand gemalt worden ist oder in irgendwelchen Hochglanzbroschüren den Mitarbeitern beim Tag der offenen Tür oder sonst wo in die Hand gedrückt wird, sondern sich im Einzelnen, in jedem einzelnen Umgang miteinander widerspiegelt, respektvoller Umgang zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern, offene Kommunikation, offene Fehlerkultur, dass man also Fehler machen kann, wenn sie nicht ständig vorkommen, dass die Arbeit wertgeschätzt wird und so etwas auch, dass die Führungskräfte nicht nur sagen, sondern auch tun, was die Unternehmenskultur beinhaltet. Und das sind alles Dinge, die dann auch leistungssteigernd meiner Meinung nach wirken und wie gesagt, interessanterweise kaum mit finanziellen Anreizen verbunden werden.
Ja, und zentral an der ganzen Geschichte ist natürlich auch die Identifikation mit dem Unternehmen. Wirkt diese denn immer leistungssteigernd? Stichwort intrinsische Motivation. Ich denke da zum Beispiel daran, dass man das kombinieren könnte mit der Kapitalbeteiligung. Welche Tücken hat dieses Modell? Vielleicht eine ganz kurze Antwort, denn dazu haben wir schon eine Folge gemacht. Die findet man im Archiv. Falls da Bedarf besteht, gerne bei uns melden, dann machen wir so eine Folge noch einmal.
Ja, es ist auch, finde ich, ein ganz interessanter und wichtiger Punkt und es spielt ja auch immer wieder eine Rolle. Ich glaube, die Kapitalbeteiligung kann eine gute Idee sein und hat dann natürlich auch leistungssteigernde Wirkungen in dem Sinne, dass man ja dann selber beteiligt ist. Dann ist es sozusagen die eigene Firma, zum Teil zumindest. Man muss eben immer aufpassen, dass man nicht die Grenzen verwischt oder dass den Leuten Sand in die Augen streut. Es gibt eben doch, und das bin ich mal so ein bisschen fast grundsätzlich, es gibt eben einen Unterschied zwischen denjenigen, denen das Unternehmen gehört und die für das Unternehmen arbeiten. Außer man treibt das wirklich sehr, sehr stark nach vorne und geht dann fast in diesen genossenschaftlichen Bereich rein. Oder man hat es, wie es ja auch in großen Medienunternehmen gibt, zumindest in einem, was ich kenne, die Mitarbeiter total daran beteiligt. Das sind aber dann wirklich fast schon Ausnahmefälle. Ich glaube, das Ganze ist doch eher eine Ausnahme, auch wenn man so in die Fläche reinschaut. Aber sicherlich kann es eine interessante Alternative
sein. Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann.
Dankeschön, tschüss.
Mit einem Werbespot in der Kurz-Gefragt-Serie können Sie Ihrem Unternehmen einen neuen Anstrich verpassen. Einfach eine Mail an aua.anzeigen@husmedien.de oder nähere Informationen in den Shownotes.